Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Im Herbst 2006 veranstaltete das Seminarhaus St. Ulrich in Hochaltingen unter der Leitung des Palutinerpaters Hans Bub eine Exerzitienreise ins Heilige Land. Viele Vorträge, Impulse, Gedanken und Predigten konnten wir hierbei mit aufzeichnen, um auch Sie zu Hause jetzt auf den Spuren Jesu in seiner Heimat mitwandeln zu lassen. Der Weg bei diesen Heiliglande-Exerzitien führte uns bisher über den Karmel nach Nazareth, nach Kapharnaum, den Berg der Seligpreisungen und beim letzten Mal an die Primatskapelle am See Genezareth. Heute nun auf dem Weg nach Jerusalem zuerst der Berg Tabor. Rings um den Tabor auch einige biblische Orte, die betrachtet werden, über Akko nach Caesarea am Meer, aber nun zuerst auf dem Berg der Verklärung, dem Berg Tabor, mit einer heiligen Messe und ganz besonderen Gedanken von Pater Hans Bub.
Der Weg Jesu mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Und zwar nach Jerusalem, wo ihn dann der Tod und die Auferstehung erwarten. Wo er unterwegs seine Jünger, halt die, die ihm folgen, immer mehr ausbildet in der Jüngerschaft. Aber es beginnt auf Tabor. Zuerst die Herrlichkeit, damit sie dann alles andere verkraften können. Also deshalb, wir fahren ja auch nach Jerusalem von hier aus. Das ist also genau der Weg, das heißt, wir nehmen nicht genau den Weg, er ging ja über Samaria, da können wir nicht rüber. Sie erinnern sich, wie er gleich, als sie in ein samaritisches Dorf kamen, wurden sie ja nicht aufgenommen. Nicht? Und der Johannes hat ja gleich gemeint, jetzt müssen wir Feuer und Schwefel vom Himmel herabrufen. Sie erinnern sich, das war so der Anfang dieses Weges Jesu mit seinen Nachfolgenden nach Jerusalem. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Christus, der sich hier den drei Jüngern offenbarte, sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Wir sind also jetzt auf diesem Berg, auf den Jesus mit Johannes, Petrus und Jakobus heraufgestiegen ist. Er wollte sie wohl stärken, denn von hier aus ging dann der Weg nach Jerusalem. Er wollte sie stärken für das, was sie in Jerusalem erwartet. Denn es sind die gleichen drei Jünger, die er dann auch mit an den Ölberg nimmt. An beiden Stellen kann man sagen, schlafen sie ein. Das hat verschiedene Gründe. Das hat tiefe Gründe. Es kann auch einen anderen Grund haben. Das sollten wir auf uns anwenden. Man schläft dann ein, wenn man etwas nicht mehr hören will. Wenn einem etwas nicht behagt, darum schlafen manche Leute bei der Predigt. Es ist interessant, sie schlafen gerade auch am Ölberg, wo Jesus eigentlich sie am nötigsten gebraucht hätte, auch als Mensch. Denn sie wollen nicht, dass er diesen Weg des Leidens geht. Sie haben eine andere Vorstellung. Und hier spricht ja Mose und der Prophet Elia mit Jesus über seinen Ausgang in Jerusalem. Und das wollen sie ja nicht hören. Also auch das ist so ein Hintergrund dieses Schlafens eventuell. Aber prüfen wir uns jetzt unser eigenes Herz. Wollen wir alles hören, was der Herr uns offenbart? Bin ich bereit, auf Gott wirklich immer zu hören, ob es mir passt oder nicht? Ob ich dann auch manchmal schwerhörig werde? Vielleicht bitten wir ihn gerade hier auf diesem Berg einmal um Vergebung. Liebe Brüder und Schwestern, der erste Satz des Evangeliums ist ausgelassen, der aber ganz wichtig ist. Nämlich es heißt, 6 Tage später nahm Jesus diese drei Jünger auf den Berg. 6 Tage später. Vor 6 Tagen hat er ihnen seine Zukunft offenbart. Dass er jetzt nach Jerusalem geht und dass er dort von den hohen Priestern ausgeliefert wird an die Heiden, dass sie ihn kreuzigen werden. Er hat ihnen 6 Tage Zeit gelassen zum Überlegen. Und jetzt nimmt er sie hier herauf, um sie, um das zu verkraften, nun zu stärken. Gerade diese drei Jünger, die er dann auch in die größte, tiefste Erniedrigung mitnimmt, nämlich in seine totale Todesangst am Ölberg. Also das ging voraus. Und jetzt erfahren sie durch Mose das Gesetz und durch Elias, der stellvertretend für alle Propheten steht was die ganze Schrift von Jesus sagt. Dass das, was Jesus ihnen vor 6 Tagen angekündigt hat, dass das in der Schrift bereits alles vorausgezeichnet ist. Und es nicht nur irgendeine Idee ist. Und eigentlich sollte die Schrift sie zutiefst überzeugen. Nicht? Aber sie schwiegen an dieser Zeit. Oder beim anderen Evangelisten heißt, dass Jesus ihnen auch gesagt hat, sie sollen schweigen, als sie den Berg hinuntergingen, weil es noch niemand versteht. Denn sie haben immer eine andere Vorstellung von ihrem Messias. Nun, was erfahren sie? Ich denke, es geschieht etwas hier auf dem Berg, was für unser Leben eigentlich sehr hilfreich ist. Ja, ich möchte fast sagen, beglückend. Wir sagen, er wurde verklärt. Und stellen uns dabei etwas Außergewöhnliches vor. Stellen uns also etwas vor, was nicht der Natur entspricht. In Wirklichkeit muss uns klar sein, Jesus zeigt uns auf dem Berg seine wahre Identität. Denn jetzt zeigt er sich, wer er ist. Als Mensch und als Gott. Er ist ja beides. Bis jetzt haben sie nur den Menschen gesehen. Er hat sich verborgen hinter seiner menschlichen Natur. Das war das Wunder. Nicht die Verklärung ist das Wunder, sondern dass er anschaubar war von den Menschen, ohne dass sie sterben mussten. Dass seine Gottheit sich verborgen hat hinter seiner menschlichen Natur, das war das Wunder. Und ist heute noch das Wunder. Denn sonst hätten sie gar nicht mit ihm umgehen können. Das sehen wir ja hier. Nicht, das heißt beim anderen Evangelisten, sie sind aufs Angesicht gefallen, sie konnten das gar nicht wahrnehmen. Und dann heißt es, eine Wolke hat sie gleichsam ja wieder eingehüllt, damit sie es überhaupt schauen können. Oder der andere Evangelist drückt es so aus, sie waren wie in einer Art Trance, schlafen und doch nicht geschlafen. Das heißt, eine Weise, dass sie das überhaupt aushalten konnten, wer Christus ist. Das ist das, was wir in der Mystik erleben. In der Mystik erleben wir Ekstasen. Ekstase gehört nicht zur Mystik. Ekstase ist nicht etwas wesentlich Mystisches, sondern die Ekstase kommt in der Mystik oft einfach hinzu, damit der Mystiker diese ganz tiefe Nähe und Erfahrung des lebendigen Gottes aushält. Deshalb kommt das nur hinzu, hat nichts mit Mystik zu tun. Aber es ist wiederum etwas wie eine Wolke, die über diesen Mystiker kommt, um diese unbegreifliche Nähe Gottes, diesen Brandherd Gottes auszuhalten. Und das ist das Wunder. Und so ist es das Wunder, dass seine Gottheit verborgen bleibt und die Menschen ihm begegnen können. Das war bis jetzt nicht möglich. Und hier offenbart er seine Identität. Das ist kein Wunder mehr. Das ist Natur. Er als Gott und Mensch. Er zeigt sich einmal als Gott und als Mensch. Und offenbart sich ihnen. Und das muss uns einmal sehr bewusst werden. Und dann merken wir, ich habe gerade diese 2 Bilder noch gesehen, das, was wir eigentlich bis heute erleben. Das Wunder. Das Wunder der Menschwerdung. Wir können Gott begegnen. Schauen Sie, von den Cherubim und Seraphim heißt es, sie können Gott nicht schauen, sondern sie haben die Flügel vor den Augen. Sie bedecken ihr Angesicht, weil sie das unendliche Licht des Gottes eigentlich gar nicht so sehr ertragen können. Das ist ein Bild natürlich. Aber es ist ein Bild, das hierher gehört. Nicht? Und hier offenbart er sich in einem hilflosen Kind, das jedes tragen kann, jedes in die Hand nehmen kann, jedem begegnen kann und so weiter. Das ist das Wunder. Und dann kommt hier das Wunder, was wir jetzt feiern, die Eucharistie. Wir wollen immer gerne Erscheinung haben. Wir hätten halt auch mal gerne in der Hostie ihr Gesicht gesehen. Oder? Stimmt's nicht? Ja, und dann fallen sie um und sind tot. Dann haben wir unsere Leichen hier. Verstehen's? Wir halten es ja gar nicht aus. Wir wollen etwas sehen, aber doch so, dass man sehen kann. Verstehen Sie, wir können Gott nicht schauen, ohne sterben zu müssen. Das geht nicht. Wenn er sich in uns in der Hostie genauso offenbaren würde, seine Identität vollkommen zeigen würde, wie hier auf Tabor, käme wohl keiner mehr lebendig herunter. Das ist es nämlich. Dass wir Gott danken, dass er sich verbirgt. Dass wir ihm so nahe kommen können. Dass wir sogar ihn essen können. Dass wir sogar eins werden können mit ihm. Ohne, dass wir Brandflecken kriegen von diesem Feuer des lebendigen Gottes. Niemand kann diesem Feuer nähern. Denken Sie an Mose, wenn wir dann drinnen in den Dornbusch sind. Das muss man hier mal tief einleuchten, wenn wir immer Erscheinungen wollen. Ich sage, wir. Wäre halt auch mal nett. Aber sehen wir uns doch mal bewusst, was wollen wir denn für eine Erscheinung? Wir halten es ja nicht aus. Oder ahnen wir überhaupt nicht, wer Gott ist, dass wir solche Allüren haben? Dann wollen wir wieder eine Erscheinung, die wieder mit dem Schleier zugedeckt ist, damit wir es aushalten. Ja, verstehen Sie? Die volle Wahrheit wollen wir auch nicht. Denn wenn Sie Gott schauen, wie er ist, fallen Sie nicht bloß deshalb um und sterben, weil Sie nicht anschauen können, sondern weil Sie dann Ihren ganzen Schatten in diesem Licht erleben. Und den halten Sie nicht aus. Das ist das Problem. Wir halten unser Elend nicht aus, unsere Sünde nicht aus, wenn wir in das volle Licht Gottes kommen. Das ist es nämlich. Darum verbirgt er sich, dass wir als Sünder ihm so nahe kommen können. Oder dass er in uns gegenwärtig ist, wie er sagt. Wir sind sein mystischer Leib. Sichtbar, seine Glieder. Das sollten wir uns mal ganz tief ins Herz lassen. Diese Wahrheit. Das ist das Wunder, das wir bis heute erleben. Gott macht sich für uns gleichsam verschleiert, damit wir ihm begegnen können. Dass wir mit du und du auf ihn zugehen können. Dass wir sogar eins werden können mit ihm. Und das ist das Wunderbare. Und betrachten wir so diese wunderbare Wahrheit hier, wo er sich zeigt, wie er ist, aber wo er dann natürlich auch auf diesem Hintergrund uns klar macht, dass das eigentliche Wunder für uns dieses Großartige ist, ihm begegnen zu können. Dass er in uns lebt seit der Taufe und wir das aushalten. Oder gerade jetzt hier in der Eucharistie, wo wir ihn sehen können. So wie sie ihn damals als Mensch sehen konnten. Nicht? Aber es war ein Schleier gleichsam um ihn. Und dieser Schleier wurde hier weggezogen. Und das war das Natürliche, das Natürlichste von der Welt. Nicht ein Wunder. Das Wunder ist das, was wir erleben, immer noch. Den verborgenen Gott, der es uns ermöglicht, ihm ganz nahe zu sein. Ohne, dass wir sterben müssen, weil wir unseren ganzen Schatten in diesem Licht aushalten müssten. Wie er ja mal zum Pfarrer von Ast, der Herr gesagt hat, als der Pfarrer von Ast gesagt hat, Herr, lass mich mal mein ganzes Elend mal so richtig erkennen. Dann hat er gesagt, oh Jean-Marie, wenn ich das tun würde, würde ich auf dem Augenblick sterben. Ja, das ist es. Wir sind begrenzt, Gott ist das unbegrenzte Licht, nicht? Und in ihm erkennen wir, wer wir sind. Und deshalb ist so wichtig, dass Christus in uns Gestalt werden darf. Und er selber will das machen. Wir haben es ja gestern auch betrachtet. Er selber will in der Eucharistie uns umwandeln, verändern, nicht? Dass wir wirklich Christus werden und dann ihn im Augenblick der Begegnung schauen können, ohne uns verwerfen zu müssen oder zurückstellen zu müssen. Also betrachten Sie das heute. Lassen Sie es ins Herz und werden Sie sich bewusst. Wir danken dem Herrn, dass er sich verbirgt. Auch gerade, wenn Sie im Gebet manchmal so Trockenzeiten haben, muss ich den Eindruck haben, Gott ist überhaupt nicht mehr da, es ist gar nichts mehr da. Da ist er Ihnen am nächsten. Er verbirgt sich, damit Sie noch tiefer in ihn eindringen können, noch tiefer ihm begegnen können. Denn gerade in der Trockenheit geht der Mensch nach innen, das, was wir inneres Gebet nennen, bis hin zur Mystik. Das geht alles in der Trockenheit und in der totalen Nacht. Er muss sich, je näher wir ihm kommen, umso mehr muss er sich verbergen, damit wir es aushalten. Das ist auch wichtig für unseren geistlichen Weg. Und so lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen an diesen verborgenen Gott, den Dreifaltigen, der sich hier offenbart, der Vater, der spricht, der Sohn, der gegenwärtig ist und der Geist in der Wolke.
Herr Jesus Christus, da du dich hier gezeigt hast als Gott und Mensch, wir kommen zu dir und bitten dich. Herr, wir bitten für alle, die dich in der Verborgenheit nicht erkennen können und deshalb dich auch nicht finden. Offenbare du dich ihnen durch die Kraft des Wortes, indem du verborgen durch deinen Geist wirkst in ihrem Herzen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Herr, ich bitte dich für unsere Wohltäter und alle in unserem Segensbuch. Lass sie dir, dem verborgenen Gott, immer tiefer begegnen, gerade auch in der Verborgenheit. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Herr, ich bitte dich auch für alle, die jetzt hier sind, dass keiner wenn du dich verbirgst, sei es im Gebet, in der Trockenheit, sei es vielleicht im Leid oder im Leiden, dass sie gerade dich darin noch tiefer erkennen dürfen. Christus, höre uns.
Christus, höre uns.
Wieder am Fuße des Berg Tabors angekommen auf der Weiterfahrt nach Jerusalem, reflektierte Pater Hans Bub über besondere Bibelstellen rings um den Berg Tabor, ob aus dem Alten oder Neuen Testament.
Das heißt bei Lukas, nach diesem Erlebnis auf dem Berg der Verklärung, Kapitel 9, Vers 37, es begab sich aber, als sie am folgenden Tag vom Berg herabstiegen, da kam ihnen viel Volk entgegen. Und siehe, ein Mann aus dem Volke rief laut, Meister, ich bitte dich, schau meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Siehe, ein Geist packt ihn und plötzlich schreit er auf. Er zerrt ihn hin und her, sodass er schäumt. Er lässt fast nicht von ihm ab und treibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austreiben möchten, aber die vermochten es nicht. Da erwiderte Jesus, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während der Herr herbeikam, riss und zerrte ihn der Dämon hin und her, und Jesus herrschte den unreinen Geist an, heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater wieder. Alle gerieten außer sich vor Staunen über die Größe Gottes. Das geschah hier am Fuß des Berges, als er herabkam. Die Jünger vermochten es nicht. Da ist es so deutlich. Und er nennt sie ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und dann wiederholt er nach dieser Offenbarung auf dem Berg der Verklärung den drei Jüngern, wiederholt er die Leidensankündigung, die er 6 Tage vorher ihnen bereits angekündigt hat. Das heißt, während alle aber über all das, was er wirkte, staunten, sprach er zu seinen Jüngern, lasst ihr diese Worte in eure Ohren eindringen. Also er betont es ganz, ganz stark. Lasst ihr diese Worte in eure Ohren eindringen, nämlich der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Sie aber verstanden dieses Wort nicht. Es war verhüllt vor ihnen, sodass sie es nicht fassten. Und sie scheuten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Er spricht wiederum von seinem Tod, das, was der Menschensohn erleben wird. Und gleich anschließend heißt es, sie verstanden nicht. Es kam aber die Überlegung bei ihnen auf, wer wohl der Größte von ihnen sei. Jesus aber, der die Gedanken ihres Herzens sah, nahm ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist der Große. Also da merken wir genau, dass sie gar nicht verstanden, was er eigentlich ankündigte. Sondern im Gegenteil, sie hatten immer noch eine bestimmte Vorstellung von diesem Reich Christi auf Erden, wo sie oder wer von ihnen dabei nun der Größte sein wird. Sie wissen ja, die Donnersöhne lassen durch ihre Mutter, das ist ja immer so ein bisschen raffiniert, schickt man die Mutter vor, die Jesus fragen oder bitten, dass dies ihre 2 Söhne die Größten sein dürfen, nämlich zur Rechten und zur Linken sitzen dürfen. Sie kennen auch diese Stelle. Nun, nach dieser Verherrlichung und nach diesem Erlebnis am Fuß des Berges, nach dieser neuerlichen Leidensvoraussage, heißt es dann, und da beginnt nun der Weg Jesu nach Jerusalem, nämlich im Vers 51. Es begab sich aber, als die Tage, da er hinweggenommen werden sollte, das ist sein Tod, sich erfüllten, dann nahm er entschlossen seinen Weg nach Jerusalem. Kommt also vom Berg herab, befreit den Knaben, spricht von seiner Leidensankündigung, die Jünger verstehen was ganz anderes, beziehungsweise verstehen es nicht. Und er aber entscheidet sich jetzt, das ist sehr deutlich ausgedrückt, es begab sich aber, als die Tage, da er hinweggenommen werden sollte, sich erfüllten, dann nahm er entschlossen seinen Weg nach Jerusalem. Er geht also ganz bewusst und freiwillig nach Jerusalem, wo nun der Tod und die Auferstehung ihn erwarten. Und wie ich schon sagte, auf diesem Weg, da versuchte er die, die ihm folgen, auszubilden als Jünger. Da drückt er durch die verschiedenen Situationen, die sie da erleben unterwegs, die versucht er zu benutzen, um ihnen zu zeigen, was eigentlich zum Jüngersein gehört. Aber das ist eine lange Strecke, da gibt es eine ganze Exerzitienkurs, den kann er jetzt nicht geschwind halten. Aber es ist interessant, als sie dann nach Jericho kommen, nicht? Da müssen sie sich noch einmal entscheiden. Da bringt er das Beispiel von den Blinden vor Jericho und den Zöllner nach Jericho, nicht? Den, der auf dem Baum sitzt, wie heißt er? Der? Zachäus. Jawohl, Zachäus. Nicht? Und zeigt noch einmal, was die Grundvoraussetzung ist, wenn sie ihm jetzt nach Jerusalem hinauf folgen wollen. Das heißt, das liegt alles auf diesem Weg, Nachfolgeweg nach Jerusalem. Und jetzt links sehen Sie die Stadt Naim. Da links drüben am Berg. Das, was ich vorhin gesagt habe. Als er durch das Stadttor kam, trug man einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die eine Witwe war. Der sagte zu der Frau, weine nicht. Die Träger aber standen still. Er sagte zum Jüngling, ich sage dir, steh auf. Hier ist auch, wo der Prophet Elisha immer wieder eingekehrt ist. Nicht, er ging ja zu dieser Shunamitin, heißt hier ist Shunem in der Nähe. So etwas östlich von Afula, wo wir gerade durchgefahren sind. Nicht? Die Frau, die er dann, die ihm noch was gegeben hat, bei der hat er immer eingekehrt. Da hat sie doch keine Kinder bekommen und da hat er für sie gebetet. Da am anderen Jahr hat sie ein Kind bekommen und dann, als er wieder mal kam, war das gute Kind gestorben. Da hat sie ihn angekleidet, jetzt hast du mir was besorgt und jetzt ist wieder alles da. Und das war ja der Augenblick, wo dann Elisha sich auf das Kind gelegt hat, eingehaucht hat und es wieder erweckt hat. Also auch hier, um den Berg rum. Also so, das, dann ist hier auch der Acker, der Weinberg des Naboth. Erinnern Sie sich? Naboth aus Jezreel, ist ja die Jezreel-Ebene, hat einen Weinberg, nicht? Und der Ahab, der König, der wollte Badu, und der zwar von Samarien da drüben, der wollte Badu den Weinberg haben, weil er in der Nähe war, so als sein Krautland, deutsch gesagt. Und dann hat er gesagt, das ist der Acker meiner Väter, den gebe ich nicht her. Nicht? Und dann hat er so eine Frau gehabt, die Isabel, die hat dann den Nabok so schlecht machen lassen vor Gericht, dass sie ihn umgebracht haben. Und dann hat sie also ihren Mann Achaz dem König gesagt, so jetzt kannst du den Acker Nabots einnehmen. Nicht? Aber dann hat ihm der Prophet die Meinung dann gesagt anschließend. Also das ist auch hier. Der hat einmal ein bisschen lokalisiert. Und dann das Megiddo, das ist weitere im Westen da, das kommt ja, das vermutet man, dass es die Stelle ist aus der Offenbarung 16, 13, 16. Nicht? Die Geister führten die Könige an den Ort zusammen, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Das heißt also, dieses Harmagedon kann wohl bedeuten, so das Bergland von Megiddo. Darauf berufen sich einmal die Zeugen Jehovas. Sie werden im Blut der Erschlagenen im Harmagedon, im Tal von Harmagedon, warten. Aber da werden sie lange warten können. Also das ist von der geheimen Offenbarung wohl die Stelle, die wohl hier gemeint ist. Ja, das ist so dran in der Gegend rum.
Auf unserem Weg im Heiligen Land bei diesen Exerzitien kamen wir auch in Akko am Meer vorbei. Diese Stadt nördlich von Haifa war eines der christlichen Urzentren, bestätigt auch die Rückkehr des Paulus dorthin. Viele Bibelstellen werden hier erwähnt, auch im Alten Testament. Pater Hans Bub las auch hier eine Messe und gab eine Ansprache.
Paulus gelandet ist, Missionsreise, den sogenannten Ptolemäus. Das hat früher eine Dako geheißen, Ptolemäus. Und hier ist Paulus ausgestiegen und ist von hier dann nach Caesarea am Meer gelaufen. Hier hat er eine kleine Christengemeinde vorgefunden, hat bei denen noch ein Weilchen verbracht. Genauso waren hier die makkabäischen Brüder. Hier war der große Aufstand. Hier haben sie sich gewehrt gegen die ganzen Götzenkulte, die da eingeführt wurden. Und hier waren auch so verschiedene Auseinandersetzungen, wie Sie sie in den ersten und zweiten Makkabäerbrief lesen können. Ein Ptolemäus heißt, das ist ein Acker. Das war damals Ptolemäus. Also ein Ort, in dem im Alten Testament immer wieder die Auseinandersetzung war zwischen Gott und Göttern, wo es immer wieder Menschen das Leben gekostet hat, wie ein Jonathan eben von den makkabäischen Brüdern, der dann gemeinerweise umgebracht wurde. Nicht? Und es war also immer wieder ein Land der Entscheidung. Und ich denke, es muss uns einfach bewusst sein, wenn wir so hindurchgehen, es ist ein Land, wo wir nicht bloß an die vielen denken, auch an die Franziskaner, die hier gekreuzigt worden sind, umgebracht wurden, an die Menschen, die sich für Christus entschieden haben, sondern ich kann nicht durch so ein Land gehen, ohne selber mich zu entscheiden. Das wäre eigentlich etwas, wie soll ich sagen, Widersprüchliches, fast Grausames. Also beginnen wir heute einfach so Schritte der Entscheidung zu tun, von diesem Ort ausgehend. Prüfen wir unser Herz, bin ich überhaupt bereit, Christus in mein Leben so reinzulassen, dass er mein Freund ist, meine Mitte, meine Selbstverständlichkeit, oder möchte ich mich immer wieder mal abseilen von ihm und so wie Don Camillo, Herr, schau mal weg, ich habe jetzt was zu tun, wo dir nichts angeht oder wo ich dir nicht brauchen kann. Gibt es noch in meinem Leben Bereiche, wo ich sage, lieber Gott, jetzt brauche ich dich nicht, bitte schau weg, bitte nur um Vergebung. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gerade die Stille gehört, wo die ersten Jünger über Johannes Jesus entdeckt haben. Und Johannes, das ist jetzt sein erster Punkt. Johannes hält diese Jünger nicht bei sich, er will sie nicht für sich haben, sondern als er Jesus sieht, dann weist er auf Jesus. Und die Jünger, die jetzt Jahre wohl schon mit Johannes gegangen sind, sie verlassen ihn. Und laufen Jesus nach. Ein ganz entscheidender Punkt für jeden, der sich für Christus entscheidet, denn jeder, der sich für Christus entscheidet, sammelt Jünger. Sie werden nicht unauffällig Christus begegnen und Christus folgen in ihrem Alltag und in ihrer Umgebung. Das wird einfach sichtbar. Muss ja gerade ein Heiligenschein sein, den sieht ja doch niemand. Aber ihr Verhalten in verschiedenen Situationen, ihre Urteile, ihre Grundeinstellung, von der Politik angefangen bis zu Sozialfragen und so weiter. Sie werden auffallen, können Sie machen, was Sie wollen. Und Sie werden Jünger sammeln, natürlich auch Feinde. Schauen Sie, oder andere Menschen, die entdecken etwas an Ihnen und hängen sich an Sie. Sie wollen von Ihnen auch dahin geführt werden, wo Sie sind. Weil Sie spüren, sei es Sie als Eheleute, sei es als ehelose Christen, die bewusst mit Christus leben, der, die hat was, was ich nicht habe. Und jetzt sind wir auch als Glaubende immer wieder in der Gefahr, die Menschen für uns festzuhalten. Und da müssen wir auf Johannes schauen, der sie sofort auf Jesus wirft und sie sofort entlässt. Und er bleibt allein zurück, wie wir es ja später erfahren, bis ins Gefängnis, ganz allein, stirbt ganz allein. Das ist Johannes. Wir sind in seiner Kirche. Kirche zu Johannes, dem Täufer. Das ist die erste Botschaft in diesen Tagen. Nichts festzuhalten, niemand festzuhalten, sondern immer sofort auf Jesus zu verweisen. Das kann mal konkret bedeuten, sie auf einen anderen Menschen zu verweisen, der sie weiterführen kann, was ich jetzt nicht mehr kann. Schauen Sie, dass Sie innerlich immer die Freiheit haben. Das Ziel muss immer sein, die Menschen zu Christus zu führen, nicht zu mir. Und wir müssen auch selber darauf achten, dass wir nie an einem Menschen hängen bleiben. und meinen, nur über den bekommen wir das Heil, sondern wir bekommen es nur von Christus. Alles andere sind nur sündhafte, erbärmliche Werkzeuge. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich merke es ja selber. Gott ja Ihnen auch nicht anders wie mir. Dass wenn Sie irgendwann so einem halben Heiligen begegnen, dass Sie dann sagen, also dem gehe ich lieber wie zu einem weniger Heiligen. Da merken Sie ganz genau, ich traue Christus nicht zu, dass er durch den erbärmlichsten Menschen mir vielleicht sogar mehr Gnade schenken kann. Weil er gerade in der Schwachheit seine Größe offenbart. Verstehen Sie? Und deshalb kann der Herr oft auch durch Heilige nichts tun. Weil wir es von den Menschen erwarten, nicht von ihm. Das ist immer das Problem. Wissen Sie, darum sagt der Pfarrer von Ars, man sollte von Zeit zu Zeit bei einem ganz unwürdigen Priester beichten, um ganz reinrassig Christus zu begegnen. Na gut, das muss man gleich sagen, das ist ein ganz unwürdiger Priester, das ist natürlich auch ein Problem. Aber Sie verstehen, was er sagen will. Dass er selbst in diesen Begegnungen der Sakramente schauen, dass wir Christus begegnen. Da ist der, den er benutzt dazu, heilig entschwunden. Ist uninteressant. Das ist etwas, wo wir wieder uns auch neu orientieren müssen. Ich glaube, das spüren Sie genauso im Herzen wie ich. Das ist das eine. Johannes wirft seine Jünger auf Christus und ich möchte es mal so sagen, und stirbt in Einsamkeit. Für Christus. Und dann das zweite, die zwei Jünger, Johannes und Andreas, sie laufen also Jesus nach. Einfach so hinterher. Sie trauen sich nicht, irgendwie zu rufen, hallo und so, nicht? Sondern auf einmal dreht er sich rum. Schauen Sie, wenn wir beginnen, Christus nachzufolgen, wird er sofort sein Angesicht mir zuwenden. Das ist die Aussage, die erste. Sobald ich mich entscheide, ihm nachzulaufen, schon allein aus Interesse, weil der Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, wollen wir doch mal, wer ist denn das? Sehen Sie, ja, ein Stück Neugier gewesen, aber sie sind ihm mal nachgelaufen. Er hat sofort sie angeschaut. Dann dreht sich der Herr sofort um und schaut mich an. Das dürfen Sie wissen. Sobald Sie den ersten Schritt tun, schaut er sie an. Und dann die schöne Frage, hier ist es nicht richtig übersetzt, das heißt im Griechischen ganz klar, nicht was wollt ihr, sondern was sucht ihr, heißt es. Was sucht ihr? Das ist doch interessant. Schauen Sie, Gott legt uns nie fest. Wenn er gesagt hat, wen sucht ihr? Dann hättest du ja aus Anstand schon sagen müssen, natürlich dich. Nein, er lässt es offen. Er lässt den Menschen die Freiheit bis zum Letzten. Was sucht ihr? Und dann sagen sie ganz klar, Meister, wo wohnst du? Wo bist du daheim? Wo kann man dich antreffen? Also sie antworten eigentlich richtig. Sie antworten, als hätte er gefragt, wen sucht ihr? Ja? Das ist ja komisch, auf diese Frage, was sucht ihr, zu antworten, wo wohnst du? Ja? Aber er lässt ihnen die Freiheit. Er lässt ihnen die Offenheit. Gott zwingt nie, er bietet immer nur an. Und bitte auch einmal ein bisschen wieder in sein Leben hineinhören. Heute haben wir ein bisschen Zeit, so auf der Fahrt. Nicht? Wo hat er mich angesprochen? Einfach so, fast ein bisschen unpersönlich, was suchst du? Ohne mich festzulegen. Und habe ich geantwortet? Herr, ich suche nicht was, ich suche dich. Nicht irgendwas, interessiert mich nicht. Nur du. Aber gibt es nicht so viele Sachen noch? Viele Dinge mit was mich interessiert? Mehr wie er? Meinen Sie, sein Wort fordert uns laufend heraus. Aber es ist herrlich. Denn ihn zu finden, wo er zu Hause ist, ist auch dann mein Zuhause. Dann bin ich angekommen. Sonst bin ich ewig auf der Suche. So wie manche Leute, die suchen immer, weil sie immer was suchen, immer was. Aber nicht ihn. Kommen sie nie an. Auch Christen. Sie suchen Heilung, sie suchen das, wie damals. Sie haben nicht ihn gesucht, sie haben immer nur Heilung gesucht und so Sachen, aber nicht ihn. Sie sind nie angekommen. Man lässt sich immer wieder ausgeliefert. Das ist die Frage. Bitte einmal ins Herz schauen bei Ihnen selber. Herr, suche ich wirklich jetzt dich? Oder suche ich Ausgrabungen, alte Steu? Was suche ich denn eigentlich? Habe ich eine Neugier nach dem oder jenem? Darf ja auch sein. soll uns ja helfen, zu ihm zu kommen. Aber das Ziel muss sein, Herr, ich suche dich. Deshalb bin ich gekommen. Deshalb komme ich in deine Heimat, in dieses Land. Dich suche ich, nicht was. Alles andere wird euch nachgeworfen werden. Kommt jetzt kurz, sagt er ja. Aber ist das nicht schön? Was sucht ihr? Herr, wir suchen nicht was, wir suchen dich. Dann lädt er ein, kommt und seht. Das ist seine Antwort. Und die wollen wir heute hören. Kommt und seht, und das machen wir. Wir kommen jetzt. In all die Städten, wo seine Gnade noch massiv fließt. Und sie wussten, das ist so persönlich gewesen, dass sie genau die Stunde wissen. 10. Stunde, mittags um 4. Und sie blieben an jenem Tag dort, also bis um 6 Uhr. Da war der Tag vorbei, dann kommt die Nacht. Die erste Nachtwache, 6 Uhr. Und sie wussten dann alles. Sie sind dann, der Andreas ist zu seinem Bruder Petrus gerannt und so weiter, sind gleich losgetigert und haben schon gewusst, wer er ist. Wir haben den Messias gefunden. Also hat er, haben sie ihn erfahren. Sie waren bei ihm und haben ihn erfahren. Das ist das Schöne. Man muss mit ihm leben, um ihn zu erfahren. Sonst bleibt es eine Theorie. Und dann werden sie merken, haben sie Feuer unterm Hintern, wie die zwei, und sie rasen los und sagen es allen Bekannten, was sie erlebt haben. Also das sollen sie eigentlich nicht machen, sondern erst reden, wenn sie gefragt werden. Das ist immer besser. Und sonst kann man die Leute überfordern. Aber das heißt, es ist ein Brennen. Ich habe den gefunden, den ich gesucht habe, und ich wünsche, dass den jeder findet. Ja, dass das Feuer in mir ist, das sollte der Schluss sein von 14 Tagen. Ihn gesucht zu haben, ihn gefunden zu haben.
Auf unserem Exerzitienweg weiter nach Jerusalem kommen wir auch nach Caesarea am Meer, ein Ort, der besonders in der Apostelgeschichte Erwähnung findet.
Hier in Caesarea war auch der römische Hauptmann Cornelius. Und es war ein sehr frommer Mann, hat auch dem jüdischen Volk Almosen gegeben, hat zu Gott gebetet. Eines Tages sah er um die 9. Stunde in einem Gesicht einen Engel Gottes, der bei ihm eintrat und eben ihm sagte: Cornelius, dein Gebet ist erhört, schick zu Petrus, und zwar nach Joppe, und er soll kommen und er soll eben ihm die Wahrheit verkünden. Und Petrus war ja da auf dem Dach in Joppe, hat auch gerade gebetet. Da hat er ja dreimal diese Audition und Vision gehabt, das, was man Charisma nennt. Wo dieses Tuch vom Himmel kam mit den unreinen Tieren, mit der Stimme Schlacht und Iss. Petrus jedes Mal geantwortet hat: Nie werde ich Unreines essen. Und dann kam wieder die Stimme: Was Gott für rein erklärt, sollst du nicht unrein nennen. Es ging dreimal und dann klopfte es an seiner Tür und die Männer, die der Hauptmann Cornelius geschickt hatte, haben ihn gefunden gehabt. Und dann hat Petrus kapiert, die Heiden waren ja die Unreinen, dass Gott ihm sagen will, dass er mit ihnen gehen soll. Eben dann ist er von Joppe hierauf nach Caesarea mit ihnen und tritt dann ein bei Cornelius, geht also in das Haus eines Heiden, was er vorher nie getan hat, was ja einem Juden verboten war. Und es heißt dann, da ergriff Petrus das Wort und sprach: Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott nicht auf die Person sieht, vielmehr in jedem Volk ihm wohlgefällig ist, wer ihn fürchtet und Recht tut. Er hat sein Wort an die Kinder Israels gesandt und Frieden verkündet durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was nach der Taufe, die Johannes predigte, in ganz Judäa geschehen ist. Wie Gott Jesus von Nazareth, angefangen von Galiläa, mit dem Heiligen Geist und mit Wunderkraft gesalbt hat. Wie dieser umherzog, Wohltaten spendete und alle heilte, die vom Teufel besessen waren. Denn Gott war mit ihm. Wir sind Zeugen von allem, was er im Lande der Juden und in Jerusalem gewirkt hat. Den haben sie ans Holz gehängt und umgebracht. Aber Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern nur den Zeugen, die Gott vorherbestimmt hatte. Uns, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm gegessen und getrunken haben. Uns hat er aufgetragen, dem Volke zu predigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von ihm bezeugen sämtliche Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangt. Während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, die mit Petrus gekommen waren, wunderten sich, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Da sprach Petrus, könnte wohl jemand denen noch das Wasser der Taufe verweigern, die gleich uns den Heiligen Geist empfingen? Und er ordnete an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Darauf baten sie ihn noch einige Tage, bei ihnen zu bleiben. Also hier in Caesarea, kann man sagen, war ebenfalls ein Pfingst geschehen. So wie in Jerusalem. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, genauso wie wir, sagt Petrus. Und es ist interessant, was war eigentlich die Ursache dieser Ausgießung des Geistes? Das heißt, während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle herab, alle, die das Wort hörten. Hier erleben wir wieder die Wahrheit, was Jesus sagt, mein Wort ist Geist und Leben. Petrus hat dieses Wort verkündet und das Wort hat sich bewiesen als Geist und Leben. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist das, was ich Ihnen schon einmal gesagt habe. Der Glaube kommt vom Wort Gottes und nicht durch Wunder. Wir müssen das Wort Gottes verkünden. Und dann wird im Wort Gottes ist Heiliger Geist gegenwärtig. Und er wird ausgegossen auf die, die hören. Das ist die Voraussetzung. Denken Sie noch einmal an gestern und vorgestern. Die hören. Die innerlich hören, die sich bereit erklären, glauben zu wollen, sich überzeugen lassen zu wollen, das heißt hören. Da haben Sie wieder einen ganz dicken Beweis dafür. Dort, wo Menschen ehrlich hinhören, nicht kritisch und so weiter, sondern hinhören und sich von Gott überzeugen lassen, dort wird das Wort sich öffnen und der Heilige Geist wird sich erströmen über diese Menschen und wird sie überzeugen. Das kann man nicht mit Worten machen, das ist das Wirken des Geistes. Das wird hier sehr deutlich. Also wir kommen an einen Ort, wo genauso Pfingsten war wie in Jerusalem. Genauso wie in Jerusalem, wie es Petrus sagt. Weil die Menschen ehrlich hörten. Ich denke, wo immer wir ehrlich auf das Wort hören, es wirklich den Herrn hören wollen, die Wahrheit annehmen wollen, glauben wollen, wird aus dem Wort Gottes Heiliger Geist strömen. Das ist die eine Stelle hier. Aber denken wir da dran und bitten so im Durchgehen auch ebenfalls, ich würde auch hier sagen, um die Gnade des Ortes, um diesen Heiligen Geist. Er hat sich sicher nicht verflüchtigt. Da ist die andere Stelle noch, die ich Ihnen bei oben schon vorgelesen habe, wo wir am ersten Tag waren, wo Paulus von der letzten und dritten Missionsreise wieder zurückkehrt, heißt es, den letzten Teil der Fahrt zurücklegend, gelangten sie nach Tyrus und Ptolemais. Dort begrüßten wir die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag reisten wir weiter nach Caesarea, also hierher. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der zu den sieben gehörte, also den sieben Diakonen, die Apostel geweiht hatten, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, die waren Jungfrauen und hatten die Gabe der Weissagung. Als wir einige Tage dort waren, kam aus Judäa herab ein Prophet namens Agabus. Er trat bei uns ein, nahm den Gürtel des Paulus, verband sich damit die Hände und Füße und sagte: So spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und der Gewalt der Heiden ausliefern. Als wir das hörten, baten wir und die Einheimischen dringend, er solle, nämlich Paulus, doch nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Aber Paulus entgegnete: Warum weint ihr? Macht mir das Herz so schwer. Ich bin bereit, für den Namen des Herrn Jesus mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern selbst den Tod zu erleiden. Da er sich nicht überreden ließ, gaben wir nach und sagten: Des Herrn Wille geschehe. Also auch Paulus hier nach der dritten Missionsreise wurde ihm hier klipp und klar noch einmal gesagt, was ihn erwartet in Jerusalem. Und Sie wissen ja, nach seiner verschiedenen Festnahme in Jerusalem wurde er, als er an den Kaiser appellierte, wieder nach Caesarea heruntergeführt und von hier aus ausgeschifft nach Rom. Also Caesarea, ein Ort, wo Paulus, also mindestens hier vom Wort her, zweimal auftauchte, das heißt auch dreimal, schon bei der Ausfahrt. Das ist ein Ort der ersten Kirche auch. Und dann, Sie haben es ja von der Frau Huber gehört, verschiedene Kirchenväter waren hier, die hier gewirkt haben und geschrieben.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, dies war der 8. Sendeteil der Heiliglandexerzitien mit Pater Hans Bub aus Hochaltingen. Er führte uns heute auf dem Weg nach Jerusalem über dem Berg Tabor an verschiedenen biblischen Stellen vorbei nach Akko und nach Caesarea am Meer. Beim nächsten Mal werden wir nach Ein Karim kommen, nach Bethlehem, bevor wir dann in Jerusalem Einzug halten.